Sind deine Nachbarn Echsenmenschen? Haben Aliens die Pyramiden gebaut? Finden wir es raus. Mein Name ist Franzi und in diesem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über Paranormales und Unerklärliches. Ab und an lassen wir Taten sprechen und treten mit Geistern in Kontakt, sagen die Zukunft vorher und testen andere mysteriöse Dinge, die wir sicherlich bereuen werden. Sei gespannt. Das ist unheimlich. Heute geht es um eine tödliche Kreatur namens Chupacabra. Sören hatte das Thema vorgeschlagen und ist damit der Zuhörer der Episode. Vielen Dank dafür. Wenn auch du ein Thema vorschlagen möchtest, schreib mir doch auf Instagram. Dort findest du den Podcast unter dem Account Unheimlich Podcast. Überraschung. Oder wenn du, wie mein heutiger Gast, kein Instagram hast, schreib mir eine Mail an unheimlichpodcast@gmail.com. Ich würde mich freuen. Chupacabra klingt schon sehr mysteriös, wie eine magische Mischung aus Chupa Chups und Abracadabra, dreimal schwarzer Kater und da sitzt auch schon mein Gast neben mir, Amelie. Herzlich willkommen, Amelie, in deiner eigenen Wohnung.
Vielen Dank. Ich freue mich jedes Mal wahnsinnig, dass ich dabei sein darf.
Okay, du könntest ein bisschen Enthusiasmus heucheln, bisschen. Wir werden heute erörtern, was da so abgeht mit dem Chupacabra. Hast du eine Vorstellung, um was es sich dabei handeln könnte?
Eigentlich nicht, aber jetzt gerade habe ich so ein Bild von so einer Katzenfigur, die auf zwei Beinen läuft, die so ein bisschen abgeranzt aussieht, wie von Rick und Morty. Da gibt es so einen Charakter. Musste ich gerade dran denken. Aber das wird es wahrscheinlich nicht sein.
Nee, das ist dein Spiegelbild.
Unglaublich witzig, wie immer. Ich darf vorstellen, Franziska.
Ja. Nee, Chupacabra, ne? Chupa Chups ist schon wirklich nah dran, bedeutet Ziegenlutscher. Also sinngemäß eher so etwas wie Ziegenaussauger.
Nein, Quatsch, das Wort Chupa Chups heißt nicht Ziegenaussauger.
Okay.
Ich hab's ganz kurz geglaubt.
Kennt man doch die Geschmacksrichtung Ziegen aus.
Naja, ich meine, das ist so wie so Asiaten, die sich einfach irgendein coolisches englisches Wort auf ihr T-Shirt schreiben, weißt du? Und man hört einfach irgendwas im europäischen Raum und denkt sich, geil, Chupa Chups, das, so will ich meinen Lolli nennen. Und dabei heißt es halt Ziegenlutscher für die Einheimischen.
Ja, stimmt. Es gibt sogar Webseiten im Internet, die sich nur damit beschäftigen, dass englische Wörter auf asiatisch gedruckten Shirts gar keinen Sinn ergeben oder so richtig schlimme Sachen. Weiß ich nicht, Drogenmissbrauch, Suizid und so.
Hey, cool. Und ich meine, wir haben dafür dann Sachen wie Suppe oder, weiß ich nicht, Dose auf unseren Armen tätowiert,
ach so,
wenn wir Pech haben.
Ja, auf jeden Fall. Nein, also Chupa Chups heißt irgendwie tatsächlich sowas wie Lutschlutscher oder so in der Richtung.
Weißt du? Das ist ja fast noch kreativer als ich.
Mm, als Ziegenlutscher.
Als Ziegenlutscher. Ja. Bin begeistert.
Aber fangen wir mit der Geschichte an.
Mhm.
Es ist März 1995. In Puerto Rico geht die Angst um. Denn Schäfer und Farmer gehen wie jeden Morgen zu ihren Tieren, alles wie immer. Doch was ist das? 8 Schafe werden tot aufgefunden. Aber sie sind nicht zerfleischt oder angefressen, wie es bei Raubtierangriffen üblich wäre. Sie sind einfach nur tot und gänzlich blutleer. Die Tierbesitzer wissen nicht weiter und können sich keinen Reim auf diese seltsamen Funde machen. Sie verständigen die Obrigkeiten. Ermittler untersuchen die Tiere daraufhin und bemerken an jedem Tier 3 kleine Einstichverletzungen im Bereich des Halses bzw. Brustkorbs. Was schon mal komisch ist, so 3.
2 Reißzähne eines Vampirs.
Ja.
Oder eines anderen Tiers mit Reißzähnen, aber 3.
3 ist so ein bisschen Raubtier, das sich keine Zahnspange leisten konnte. Trotz dieser seltsamen Umstände werden die toten Schafe von offizieller Stelle als Opfer wilder Raubtiere deklariert. Sache gegessen. Oder eben nicht. Die Tötungen nehmen zu. Eine ganze Reihe getöteter Tiere, nicht mehr nur Schafe, größtenteils kleinere Farmtiere, alle mit den seltsamen 3 Punktierungswunden, allen wurde das Blut ausgesaugt. Es fielen inzwischen vornehmlich Ziegen der mysteriösen Kreatur zum Opfer, woraufhin ein ansässiger Comedian bzw. Radiomoderator den Begriff Chupacabra erfindet, der sich von da an durchzieht. Was genau ist dieses Monster? Oder sind es doch Menschen? Was sich ja nicht unbedingt ausschließen muss. Man munkelt von einigen Voodoo-artigen Kultgruppen, die besonders in den 90ern Hochkonjunktur gehabt haben sollen. Da bin ich mir aber nicht so sicher, das fällt nämlich genau in die Zeit der Satanismus-Hysterie, die damals die USA ergriff. Jeder Teenie, der nicht weichgespülten Pop hörte, stand im Verdacht, sich in der Freizeit Satan hinzugeben.
So wie du damals.
Ich war kein Satanist. Ich habe einfach nur schwarze Kleidung getragen. Heute ist man cool, damals war man Satanist.
Stimmt, heute heißt das Emo, aber
ich war auch kein Emo, den Begriff gab es noch nicht mal. Wie auch immer, diese satanistischen Gruppen opferten oder opfern angeblich immer noch Lebewesen, um die Götter, Geisterwesen, Dämonen oder was auch immer zu besänftigen oder zu beschwören. Aber wenn es nun doch eher dieses Wesen war, wie sieht dann so ein Chupacabra überhaupt aus? Oder genauer gefragt, worauf muss ich achten, wenn auch mal bei mir ausgesaugte Tiere rumliegen? Im August 1995 klärte uns eine Frau aus Canovanas namens Madeline Tolentino darüber auf. Die Sichtung des Chupacabras durch Madeline Tolentino war nicht nur die erste, durch die dieser Mythos eine Berichterstattung erfuhr, es war auch die detaillierteste von allen. Warum könnte aber genau diese Detaillierung ein Problem darstellen? Was meinst du?
Stopp, können wir mal kurz die Frage nochmal stellen.
Warum könnte aber genau diese Detaillierung ein Problem darstellen?
Sie ist der Chupacabra.
Das ist eine gute Deutung.
Achso, ich dachte, das wäre die richtige Deutung.
Nee, sie ist nicht der Chupacabra.
Aber sie oder sie kennt den Chupacabra.
Von früher, sie sind bei Facebook befreundet und stupsen sich an. Ach, das ist 1995, da gab es noch kein Facebook.
Nein, sie waren vielleicht beide in derselben Gothic-Gruppe, wer weiß.
Können wir das Thema abhaken? Ich erkläre dir gleich, warum das Detailreichtum ein Problem darstellen könnte. Aber erstmal zu ihrer Sichtung. Tolentino berichtete, dass sie gerade im Haus ihrer Mutter war, als sie draußen eine seltsame Kreatur erblickte. Das Monster war laut ihrer Beschreibung ungefähr 1,20 groß, stand auf zwei Beinen und beobachtete sie mit seinen seltsamen riesigen Glubschaugen, die sich seitlich über den Schädel zogen. Es hatte dünne Arme und jeweils drei Finger pro Hand. Weder Ohren noch eine Nase habe es besessen, dafür aber Löcher an der jeweiligen Stelle. Es habe auch jeweils drei Zehen an den Füßen gehabt, die mit Schwimmhäuten versehen waren. Bewegt habe es sich jedoch, man halte sich fest, ferngesteuert, wie ein Roboter. Das merken wir uns mal, denn dazu kommen wir später noch. Die Haut sei in gewisser Weise behaart gewesen, sehr fein, eine kurze Behaarung nah am Körper, und sie beschrieb es als gekämmt aussehend. Es hatte außerdem noch so etwas wie Rückenfedern. Sie war sich da aber auch nicht so ganz sicher, mal waren das Federn, mal waren das Stacheln. Sie hatte jedoch nur knapp 2 Minuten Zeit, das Monster zu beäugen, bevor es vom Grundstück verschwand. Und da sind wir schon bei dem Problem. Wenn man sich mal anhört, wie Menschen andere Menschen beschreiben, merkt man, dass wir nur Interpreten sind und keine Fotoapparate. Wir wissen zwar, wie so ein Mensch ungefähr aufgebaut ist.
In der Regel haben Menschen 2 Augen.
Und trotzdem weichen Zeugenaussagen, zum Beispiel bei Überfällen, teilweise extremst voneinander ab.
Da werden dann oft 3 oder 4 Augen benannt, oder was?
Nee, dieses Zitat mit, das habe ich irgendwo, als ich mal was über Augen lesen wollte, stand bei irgendeiner Seite im Internet, in der Regel haben Menschen 2 Augen. Wo ich dachte, ach, ja, okay.
Vollkommen korrekt.
Ja, es stimmt, aber es liest sich seltsam. Wenn man also realistisch betrachtet, was sich ein Mensch merken kann, der im Allgemeinen auch nicht über ein eidetisches Gedächtnis verfügt, also fotografisches Gedächtnis, ist es extrem unwahrscheinlich, dass sich unsere erste Chupacabra-Spannerin wirklich all diese feinen Details in nur 2 Minuten merken konnte.
2 Minuten ist übrigens unglaublich lange. Wenn du etwas siehst und dann mal auf die Uhr gucken würdest und wirklich etwas, was du noch nie gesehen hast und weißt, dass du jetzt gut beobachten musst, um es beschreiben zu können, finde ich, sind 2 Minuten ewig lange. Und da kann man sich sowas wie große Augen, Anzahl der Finger, Haare auf dem Rücken, wie es sich bewegt, ist das.
Ja, einerseits weiß ich, dass 2 Minuten richtig lang sein können und andererseits denke ich, wenn du was Neues, Aufregendes siehst, würde ich jetzt sagen, dass die Zeit sogar eher schneller vergeht.
Vor allen Dingen, dass sie stehen bleibt und guckt, anstatt wegzurennen, ja, ist auch
eben,
geil.
Eben, und da wird's jetzt nämlich richtig absurd. Sie erzählt, halte ich fest, dass sie sich sogar heruntergebeugt habe, um zu sehen, ob das Wesen Genitalien besäße.
Okay.
Ich meine, vielleicht leben wir heute einfach in einem politisch korrekteren Umfeld, aber wer, der Aug in Aug einem unbekannten Kryptiden gegenübersteht, den er vielleicht sogar für den Ziegenlutscher hält, wer zur Hölle hat da statt einer Fight-or-Flight-Reaktion den Instinkt, erstmal nachzusehen, ob es denn ein Zipfelchen hat? Mein Chupacabra hat alles, was es braucht. Aus Tolentinos Aussage ist jedenfalls die erste offizielle Zeichnung entstanden, die auch von der Beobachterin unterschrieben wurde. Dieses Bild und auch die allgemeine Beschreibung verbreitete sich rasend schnell durch die Medien und auch durch dieses damals für den Mainstream noch recht frisch gebackene Internet. Der Chupacabra ist dementsprechend auch eines der ersten Internetmonster, in dem Sinne, dass die Menschen diese Infos aufsogen und einer Massenhysterie ähnlich in allem und jeden einen Chupacabra sahen. Du Chupacabra. Mein Nachbar gefällt mir nicht. Chupacabra.
Gab es dann ein Chupacabra-Ministerium, das alle gemeldeten Chupacabras auf den Marktplatz stellte und sie verbrannte? Nein, okay.
Ich weiß nicht, auf was du anspielst.
Hexenverbrennung.
Was sagst du denn? Game of Thrones oder so.
Auch, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Nach der ersten Sichtung im August 1995 gab es Ende des Jahres über 1000 mysteriöse Tierermordungen, alle Vampir-Style blutentleert. Und auch weitere Augenzeugen meldeten sich. Die Beschreibungen ähnelten sich alle untereinander, wichen jedoch ein wenig von der ersten Sichtung ab. Sie beschrieben den Chupacabra als affenähnlich, jedoch ohne Schwänzchen und mit großen ovalen, teils rot leuchtenden Augen, grauer Haut, langer schlangenähnlicher Zunge, Reißzähnen und Rückenfedern, die dort dann ab und an auch als Flügel bezeichnet wurden. Die Maximalgröße wurde hierbei mit 1,50 angegeben und es soll hüpfen wie ein Känguru.
Es hat auch ein bisschen Ähnlichkeit zum Mottenmann.
Ja. Diese Beschreibung mit dem Hüpfen wie ein Känguru ähnelt übrigens auch einem Kryptiden, der in den Philippinen beheimatet sein soll, dem Sigbin. Der soll aussehen wie eine Mischung aus Känguru und Ziege und ebenfalls nachts losziehen, um Leuten das Blut auszusaugen, allerdings aus ihren Schatten.
Okay.
Da habe ich einfach so viele Fragen, so was für Schatten
aus
in der Nacht?
Aus ihren Schatten oder aus dem Schatten? Das ist auch falsch übersetzt.
Na, ich habe das so verstanden, dass sie das Blut aus dem Schatten der Leute saugen. Was sehr seltsam ist, weil nachts gibt es jetzt auch nicht so viele Schatten.
Naja gut, oder dann halt aus der Dunkelheit, ne? Also, das ist wie so eine mystische Aura, als ob die deine Seele anzapfen oder deine Aura anzapfen.
Ja, aber es wird ja von Blut gesprochen. Und ich meine, das wäre doch dann eigentlich der Original-Ziegensauger. Er ist ja selbst die Ziege und ein Känguru.
Ja.
Naja. Zurück zum Chupacabra. Eine Eigenschaft, die sowohl bei der ersten als auch weiteren Sichtungen gleich war, war die Beschreibung des ekelerregenden Geruchs dieses Wesens. Eine abartige Mischung aus Schwefel und Batteriesäure. Wobei ich nicht weiß, wie Batteriesäure riecht. Du auch nicht.
Nein, habe ich mich auch gerade gefragt. Vielleicht sollten wir das gleich mal ausprobieren.
Ja, öffne doch mal eine Batterie.
Alles für den Podcast.
Das nächste unheimliche Experiment. Wir zerschneiden Batterien. In der Nähe einiger Fundorte der toten Tiere wurden auch Fußabdrücke mit drei Zehen gefunden, die keinem bekannten Tier zugeordnet werden konnten. 30 Leute hatten zwischenzeitlich ausgesagt, einen Chupacabra gesehen zu haben, der vom, jetzt kommt's nämlich, Himmel herabgestürzt sei, um dann über ihre Köpfe und Baumwipfel hinaus wegzufliegen.
Okay, Flügel hatten wir aber vorher noch nicht in der Beschreibung, oder?
Ja, doch, diese Federn am Rücken wurden manchmal auch als Flügel beschrieben.
Ah, okay.
Und das Ding ist, es konnte also hüpfen wie ein Känguru, laut anderer Aussagen auch schweben und abheben wie eine Rakete und fliegen. Das ist so ein bisschen, ist es ein Flugzeug? Ist es Superman? Nein, der Mottenmann, wie du schon sagst. Es ist im Grunde der Mottenmann.
Ja, vor allen Dingen gerade so dieses nicht fliegen wie ein Vogel, sondern dieses senkrecht hoch, so wie ich mir das gerade bei der Rakete vorgestellt.
Ja, genau. Und so wurde es auch öfter mal beschrieben. Also es ist der Mottenchupacabra. Ein Hausbesitzer hatte eine besonders gruselige Begegnung mit dem Monstrum. Eines Nachts brach dieses Wesen mit rotglühenden Augen und haarigen Armen durch ein Fenster in das Schlafzimmer seines Kindes ein, zerriss einen Teddybären, vermutlich aus Wut, weil der Teddy keinen Blutkreislauf hatte, und hinterließ eine Pfütze Schleim und ein einzelnes Stück verwesenen Fleisches, das er auf dem Fensterbrett zurückließ. Sounds like a normal Samstagabend für mich.
Absolut. War es sein Fleisch oder war es das Fleisch eines anderen Wesens?
Das wird nicht so genau beschrieben. Ich meine, wäre eigentlich interessant zu wissen, ob er sich einfach mal so als kleine Geste so ein Stück seines eigenen Körpers abschneidet. Aber es war ja auch verwesend, also.
Vielleicht ist das ein Hinweis, dass er ein unnatürliches Wesen ist, das im Prinzip schon verwest. Und deswegen muss er Blut trinken, wie ein Vampir.
Er ist ein Zombie-Vampir, Chupacabra.
Ja, naja, also Vampire müssen ja, glaube ich, laut Mythologie Blut trinken, um ihren verwesenden Körper, weil sie kein eigenes Blut produzieren können, weißt du? Und dann wäre es ja schon logisch, dass sein eigenes Fleisch vielleicht verwest.
Ja.
Und er deswegen Blut trinken muss.
Interessant, das habe ich noch nirgendwo gelesen.
Tja.
Das finde ich eine sehr schöne Theorie. Aber kommen wir doch mal zu der skurrilsten Sichtung. Tolentino, die Frau, die den Chupacabra zuerst gesehen hatte, war damals noch verheiratet. Ihr heutiger Ex-Mann Miguel Agosto hatte seine eigene, sehr interessante Geschichte zu erzählen. Er hatte beobachtet, wie der Chupacabra an einem Hundezugang war und berichtete Folgendes. Der Chupacabra rasierte den Hund dort, wo er gleich zubeißen und das Blut saugen würde. Der Interviewer von Agosto konnte nicht recht glauben, was er da gerade wirklich als Zeugnis berichtet bekam und fragte, Sie sagen mir, dass das Wesen die Stelle am Opfer rasiert, bevor es den Einschnitt oder Biss vornimmt? Korrekt, antwortete Agosto, als wäre das so das Normalste der Welt. Könnten Sie sich bitte untenrum frei machen? Ich müsste mal eben Ihren Hals rasieren, weil ich da meine 3 Fangzähne reinschlagen muss.
Ich stell's mir sehr witzig vor, ehrlich gesagt, wie dieses Wesen mit seinen 3 komischen langen Fingern einen Rasierer hält und sein Opfer ganz, ganz vorsichtig, vielleicht sogar ein bisschen liebevoll rasiert, um es anschließend zu beißen. Das ist eine sehr witzige Vorstellung.
Ja, vor allem ist ja auch die Frage, welches Opfer sagt dann, okay, komm, hier, rasier mir den Hals, ich bleib mal ganz ruhig stehen.
Stimmt.
Es gibt da auch Theorien dazu, dass dieser seltsame Schwefelbatteriesäuregeruch die Opfer hypnotisieren soll.
Oh ja, und ja. Ja.
Vielleicht bleiben sie dann stehen und er rasiert sie dann.
Lassen sich entspannt rasieren und werden nach einem Prozess von einer halben Stunde wieder fröhlich entlassen, nachdem er sie gebissen und ausgesaugt hat.
Entlassen. Sie sind dann tot und liegen rum.
Ach so, ich habe irgendwie gedacht.
Blutleere Tiere sind meist tot.
Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht daran gedacht, dass er sie leer saugt, sondern habe eher gedacht, dass
so
er
so ein bisschen
halt
ansticht wie so ein Fass.
Ja.
Und dann was drin lässt, so ein Spuckschluck.
Ja, ich meine, das ist ja doof. Wenn er alle tötet, dann hat er nichts Neues mehr. Menschen produzieren ja immer wieder neues Blut. Also da könnte er sich eigentlich eine ganz bequeme Zeit machen und in einer gewisse Zeit in der Gegend bleiben, immer mal wieder hier ein Schlückchen, da ein Schlückchen.
Wie gesagt, es war 1995, da hielt noch niemand was von Nachhaltigkeit. Ich glaube, so ein Chupacabra dachte nicht, oh komm, Nachhaltigkeit, ich muss mir irgendwie was sichern, damit dieser Planet mit seinen blutgefüllten Wesen noch lange überlebt. Aus welcher nahegelegenen Drogeriekette der Chupacabra Rasierer und Rasierschaum hatte, konnte er auch nicht erklären. Agosto hatte jedoch eine Reihe eigener Theorien zu diesem Wesen. Er erzählte zum Beispiel davon, dass der Chupacabra einen Polizisten telepathisch kontrolliert hat, der versuchte, auf ihn zu schießen. Oder, wie wir jetzt wissen, einfach mit seinem Duft El Chupacabra eingenebelt hat.
Ja.
Das wäre so, hier, ich habe doch gesagt, du hast ja dieses Parfum, es ist Alive.
Alive.
Da habe ich gesagt, ich hätte gerne das Pendant dazu, Dead. Und ich meine, vielleicht ist der El Chupacabra hat vielleicht verwesend.
Oh, das ist bestimmt sehr betörend.
Ja.
Ich freue mich darauf, Partnerduft mit dir
der
zu tragen.
Der Duft des Gammelns. Es gibt einen bekannten Skeptiker namens Benjamin Redford, der ganzen Chupacabra-Story vermeintlich auf den Grund gegangen ist. Ich meine, ja, diese Geschichten sind amüsant und man sollte das dementsprechend auch kritisch betrachten, anstatt das für bare Münze zu nehmen. Aber ich finde, dieser Skeptiker ist in dem Sinne irgendwie etwas zu kleinlich. In seinem Buch Tracking the Chupacabra, schreibt er von jemandem, der den Chupacabra gesehen haben will, nämlich wie dieser plötzlich im Wald verschwand, ohne nur ein einziges Blatt umzuknicken. Diese Unmöglichkeit, ne, durch den Wald zu verschwinden, ohne nur ein einziges Blatt umzuknicken, nimmt der Skeptiker zum Anlass, daran zu zweifeln, ob überhaupt irgendwas von der Berichterstattung des Mannes stimmen könne. Und das halte ich für fatal. Er stellt nicht nur einzelne Aussagen in Frage, wenn sie so wie diese eindeutige Übertreibung, ne, beinhalten, sondern anhand einer vermutlich fiktionalen Sichtung, nämlich der ersten von Tolentino, stellt er direkt alle Sichtungen in Frage. Also er sagt, die erste Frau hat sich das ausgedacht, also gibt's den Chupacabra nicht.
Vor allen Dingen, also ich meine, dass er in den Wald verschwindet, ohne ein Blatt zu berühren, das heißt dann ja, er schwebt oder er fliegt. So ja. Würde ich das jetzt sehen. Und das ist ja etwas, was durchaus vorher schon benannt wurde. Also das widerspricht dem jetzt nicht wirklich.
Ja, und ich meine, selbst wenn, dann ist es einfach nur eine Übertreibung dafür, dass er halt wirklich nicht so wie so ein wütender Gorilla in den Urwald stapft und alles mit sich reißt, sondern einfach so sehr galant vielleicht ist.
Ganz ehrlich, also jemand, der sein Opfer vorher schön säuberlich betört. Rasiert.
Ach so.
Betört und rasiert.
Oh Gott, das, der Chupacabra klingt nach einem ganz schlimmen Date.
Ja, und der ist bestimmt kleinlich und so.
Ganz, ja, klein
ganz,
ist er auch.
Ganz reinlich und so. Und das muss ganz sauber rasiert sein. Vorher nehme ich das nicht in den Mund.
Ja.
Weißt du, der ist so ein ganz...
Der neurotische Chupacabra.
Ja, genau. Ah, da ist noch ein Haar. Nee, dich will ich nicht beißen heute. Mm-mm. Und das ist dreckig. Ich schwebe über den Boden.
Echt. Ich glaube, Chupacabra hätte ein seltsames Tinder-Profil. Ich meine, ja, nochmal zu der Überzeugung, dass wenn ein Detail irgendwie nicht stimmt, dass dann die ganze Story nicht korrekt sein kann. Klar, wenn Sachen komplett gegensätzlich sind, ist das natürlich offensichtlich. Aber wenn 9 von 10 Zeugen sehen, dass der Räuber eine rote Jacke trug und einer sagt, die war aber grün, dann würde unser investigativer Redford offenbar alle Zeugenaussagen als Unfug abtun. Das erschließt sich mir nicht. Aber warum ist Tolentinos Geschichte überhaupt so unwahrscheinlich? Nun, unabhängig davon, dass sie, wie gesagt, nur knapp 2 Minuten, die, wie wir schon erörtert haben, auch lang sein können, hatte sich das Ding und die nicht vorhandenen primären und sekundären Geschlechtsmerkmale einzuprägen, ähnelt die Beschreibung von ihr leider einem fiktiven Wesen, das genau in diesem Jahr im Kino zu sehen war. Sill.
Oh, ich hab E.T. gedacht, aber das...
Klar kennt man, der behaarte E.T., der irgendwie...
Ja, kleine Aussetzer.
Nein, der kleine Außerirdische heißt es.
Ich war gerade so stolz, dass ich es weiß. Was ist Sill?
Sill.
Ich kenne das nicht.
Sill ist eine Figur aus dem Film Species. Ein Film, den ich der Alien-Reihe zugeschrieben hatte als Kind, aber es ist tatsächlich nur ein eher schlechter, sexy Alien-Abklatsch. Die Figuren wurden jedoch in beiden Filmuniversen von H.R. Giger designt, daher dann auch die Verwechslung.
Ja, ich bin gerade ein bisschen erschreckt über Sexy Alien Abklatsch.
Ja, das ist tatsächlich, der Film ist eher so sexy. Es geht um ein weibliches Alien, was sich unbedingt fortpflanzen will. Es ist so ein bisschen, als wenn jemand so eine übrig gebliebene Alien-Puppe vom Film Alien geklaut hätte und gedacht hat, lass mal ein Porno machen.
Oh Gott, lass dir mal ganz große Brüste machen und
ja, ist so.
Rest ist auch egal.
Ganz genau.
Schlimm, okay.
Und daher halt vielleicht auch die Verwechslung mit dem Chupacabra. Erinner dich bitte nochmal an die erste Beschreibung von vorhin. Bekommst du noch was davon zusammen?
Lange Finger, 3, also Gliedmaßen, ungefähr 1,20 groß, ganz große Augen. Auf dem Rücken sind entweder Haare oder Federn. Und der Gang ist mechanisch, also wie ein Roboter.
Ja, das ist schon relativ gut. Ich meine, daran können wir ja schon mal sehen, wie fehlbar das menschliche Gedächtnis ist oder auch nicht. Ich zeig dir jetzt mal das Bild, das damals nach der ersten Sichtung erstellt wurde, also anhand dieser Beschreibung von Tolentino.
Ja.
Und du beschreibst das dann kurz. Kurz an die Zuhörer. Die Links findet ihr übrigens wie immer auf der Seite zu dieser Episode unter unheimlichpodcast.de. So, jetzt zeige ich dir mal eben, wie Tolentino sich das vorgestellt hat.
Okay, also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Also die Hände sehen ehrlich gesagt aus wie bei einem Huhn.
Mhm.
Also die ne, weil das so lange, ja, wie nennt man das denn? Nicht Pfoten, sondern
Krallen.
Krallen, ja, wahrscheinlich. Der Kopf ist halt wie bei so einem klassischen Alien eher langgezogen.
So einem Grey, wie wir in Fachkreisen sagen.
Ah, okay. Das stimmt, ich hatte vergessen, dass es halt keine Nase so richtig hat, sondern dass nur Löcher sind. Die Haare oder Stacheln sind es ja eher am Rücken. Und es ist gefleckt, das sieht ja ganz putzig aus.
Irgendwie wie eine Kuh, ne?
Und was ist das? Da unten ist es der Schatten.
Das ist der Schatten. Blut? Da kommt gleich der philippinische Sikbin und sorgt den Chupacabra im Schatten aus.
Ich weiß nicht, warum so eine Zeichnung auch noch einen Schatten braucht.
Ja, ich meine, das hat sie ja auch nicht selber angefertigt. Das hat halt irgendwie der Interviewer, der auch ein Ufologe war, angefertigt. Und sie hat das halt unterschrieben nach dem Motto, jo, sieht wirklich gut aus. Okay. So sah das Ding aus.
Ja.
Und nun gucken wir uns die Hauptfigur Syl aus dem Film Species von 1995 an.
Oh, das ist der sexy Alien, ich sehe
das ihn. Das ist der sexy Alien.
Er hat Brüste.
Er hat Brüste.
Das ist auch ein sexy Alien.
Na, das ist der sexy Alien.
Ach, das ist
Alien.
Der.
Ja.
Ach, es ist ein Mädchen.
Ja, sag ich ja. Ja,
ja, es ist auf jeden Fall nicht unähnlich. Der lange Kopf, diese Stacheln auf dem Rücken, die langen Gliedmaßen, die langen Finger.
Ja, wobei die Anzahl der Finger auch nicht übereinstimmt.
Sind mehr als drei auf jeden Fall, ja.
Mm.
Was macht der Alien da? Der
er lutscht sich am Finger, weil er sexy ist.
Ach so, ich dachte so, dass er sich die zum Erbrechen in den Hals steckt.
Oder? Oh Gott, der Bulimie-Alien. Nee.
Ja, also ich meine, es ist ein bisschen Ähnlichkeit da, aber auch nicht so ganz.
Ja, ich meine, ich sehe halt nicht die großen Augen, die sich seitlich über den Kopf ziehen. Und für mich hat Syl auch eine Nase und einen Mund.
Ja, nicht so groß.
Nicht so Schlitze. Ich meine, ja, diese Stacheln oder Federn am Rücken, ne? Die sind schon extrem ähnlich.
Ja. Also, wobei ich muss, also jetzt mit so ein bisschen Zeit dazwischen muss ich gerade sagen, so ganz weit hergeholt wäre diese Theorie nicht, dass sich die Person das ein bisschen abgeguckt hat, dass das vielleicht Albträume waren oder sowas. Könnte wahr sein. Ich weiß es.
Also ich sehe so ein paar Parallelen, aber das sind auch so grobe, ne? Auf zwei Beinen, dünne Ärmchen und Beinchen und diese Federn oder Stacheln am Rücken. Das ist dann aber auch das stärkste Merkmal, das den Chupacabra mit der Figur aus dem Film Species verbindet. Die Augen, wie gesagt, und andere Details weichen meiner Ansicht nach schon sehr davon ab. Der Skeptiker Benjamin Radford hat nun aber seine Bestätigung. Tolentino hat einfach nur den Film Species gesehen und mit blühender Fantasie diese Beschreibung in eine Sichtung des Ziegensaugers umgewandelt. Oder Albträume gehabt, wie du gesagt hast, ne? Aber der Beweis? Ein Jahr nach dem ersten Interview erzählt sie in dem zweiten Interview sogar von der Ähnlichkeit zu eben dieser Filmfigur Syl. Sie sagt ebenfalls, man soll sich den Film ansehen, weil die Ähnlichkeit der beiden so verblüffend sei. Ist doch Beweis genug, oder? Die hat Species im Kino gesehen und dann fantasiert. Radford ist überzeugt, ich bin's nicht.
Oh mein Gott, das war genau andersrum. Und dieses Wesen der Chupacabra ist die Grundlage.
Das behaupten manche, ja.
Ja.
Wie gesagt, ich bin nicht von Radfords Argumentation überzeugt, denn Radford, der selbst über andere Investigators lästert, weil diese nicht darauf gekommen seien, dass das Film Alien und das Ziegenmonster ein und dasselbe sind, hat in meinen Augen ein wichtiges Detail übersehen. Der Film Species kam im Juli 1995 in die US-amerikanischen Kinos. In Puerto Rico wird er kurz danach, wenn nicht sogar zeitgleich, angelaufen sein. Soweit passt es noch. Im August, einen Monat später, gibt Tolentino ihre Version des Chupacabras von sich. Im Interview, in dem sie von dem Film spricht, das ist nämlich das zweite Interview ein Jahr später, erzählt sie jedoch, sie und ihr Mann haben sich den Film ausgeliehen. Geliehen, also nicht im Kino gesehen.
Mhm.
Damals war die Zeit zwischen Kinopremieren und der Möglichkeit, den Film zu leihen, an die Jüngeren unter euch, es gab früher etwas, das nannte sich Videothek.
Was?
Eine verrückte Zeit, ich weiß. Jedenfalls die Zeitspanne zwischen Kinopremiere und der Möglichkeit, den Film in so einer Videothek zu leihen, war ziemlich lang damals. Ich habe das nochmal recherchiert, weil ich mich erinnerte, dass es damals von Kinostart bis zum Verkauf der VHS-Kassette wiederum sogar ein Jahr dauern konnte.
Ja, aber ganz ehrlich, wär ich sie und würde mir vorgeworfen werden, dass ich meine Sichtung mir ausgedacht hätte oder aus dem Film geklaut hätte, hätte ich genau das behauptet. und hätte genau darauf vertraut, dass Leute wissen, ah, wenn ich gesagt, ich habe mir den ausgeliehen, dann bezweifelt sie es, also ne, dann sagt sie, streitet sie es nicht ab, dass sie den gesehen hat, aber gibt auch noch gleich sowas hinterher von wegen, ich habe den ausgeliehen und das war nicht so und so.
Ich glaube nicht, dass das unbedingt so genial von ihr gedacht ist, weil sie da eine viel einfachere Erklärung hätte haben können, indem sie sagt, nee, so sah das gar nicht aus. Sie hat ja dann gesagt, doch, so sah das, sieht genau so aus. Sie hätte einfach so sagen können, nee, die Beschreibung ist ähnlich, aber das sah ganz anders aus. Sah aus wie auf der ersten Zeichnung.
Wahrscheinlich hat sie eine Münze geworfen. Welche Antwort nehme ich jetzt? Streite ich ab oder gebe ich zu?
Das ist wie so ein Spiel, wo du immer Entscheidungen treffen musst und dann wollen sie weiter lügen, um eine vorherige Lüge zu überdecken. Da kenne ich auch Menschen, die das gut können. Du weißt, wer du bist. Nochmal. Juli 1995, Kinostart. August 1995, Tolentino gibt ihre Beschreibung zum Ziegenlutscher ab. Ich konnte bei eBay eine amerikanische Leihversion der VHS vom Dezember 1995 finden. Sollte sie tatsächlich den Film also nicht im Kino, sondern auf VHS geliehen gesehen haben, dann hat sie ihn erst gesehen, nachdem sie vom Chupacabra berichtete. Hat sie die Trailer gesehen? Gut möglich. Filmplakate? Ich bin mir sicher.
Da habe ich auch gerade dran gedacht. Filmplakate.
Ja. Mhm. Die Logik des Skeptikers Redford hält für mich dennoch nicht stand, wenn er ganze Aussagen verwirft, weil ein Detail abweicht. Dann muss die Tatsache, dass sie gesagt hat, sie habe den Film geliehen und nicht im Kino gesehen, ausreichen, um seine eigene Behauptung über den Haufen zu werfen. Was tut man nicht alles, um Recht zu behalten und andere zu diskreditieren? So wie ich gerade. Meta. Zusammengefasst. Glaube ich an die Aussage von Tolentino? Kein Stück, tut mir leid. Finde ich den sogenannten Skeptiker trotzdem überheblich und doof? Auf jeden Fall. Wenn nun aber irgendeine der Beschreibungen des Chupacabra zutreffen sollte, was ist es dann? Ein Alien, ein Mutant, ein bisher unentdecktes Tier. Willst du den Telefonjoker nutzen?
Ich würde gerne den Chupacabra anrufen.
Der kann nicht, der muss sich gerade die Nägel säuberlich feilen, weil er so akkurat ist. Ja. Manche glauben sogar, der Chupacabra sei die Rache Gottes für was auch immer. Aber eine sehr verbreitete Theorie ist die des Stützpunktes der US-Armee in Puerto Rico. Die US-Armee habe geheime Genexperimente auch an Parasiten in den Wäldern der Gegend durchgeführt und der Chupacabra, was auch immer er war, mit diesen Mystery-Parasiten in sich ist halt abgehauen. Parasiten werden übrigens gleich noch eine Rolle spielen. Es gibt angeblich Forscher, die sogar bestätigen, dass in Puerto Rico eine Reihe an Blood Experiments an einer Gruppe Rhesusaffen vorgenommen wurde und manche davon wohl entwischt seien. Man weiß es nicht. Vielleicht hat da irgendwer verwechselt, dass Rhesusaffen halt ihren Namen für den Rhesusfaktor des Blutes geliehen haben.
Weißt du? Wie konnte es ihm nur passieren?
Ja. Andere Geschichten besagen, dass die Army in dem nahegelegenen geheimen Stützpunkt Kriegsroboter entwickelt habe. Wir erinnern uns, die erste Sichtung beschrieb den Chupacabra als roboterartig, wie ferngesteuert.
Mhm.
Die Legende vom Chupacabra verteilte sich sehr rasant in diversen Ländern und sogar Kontinenten. Eine recht ähnliche Beschreibung des Wesens gibt es zum Beispiel in New Orleans, den Grunge. Klingt ein bisschen wie, wenn man den Grinch auf Wish bestellt. Der Grunge wird unter anderem ebenfalls mit diesen Rückenstacheln beschrieben, ganz unabhängig von Syl aus dem Film Species, vor allem, weil die erste Sichtung des Grunges schon Jahrzehnte davor stattfand. Aber es hat sich auch bis nach Russland getragen, dieser Mythos. Da hat sich dann zumindest die moderne Variante verbreitet.
Mhm.
Moderne Variante?
Was soll das sein?
Genau, fragst du dich jetzt? Ich klär mal kurz die zeitliche Geschichte des Ziegenlutschers. 1970 gab es in Puerto Rico Fälle von ausgesaugten, aber auch verstümmelten Tieren. Daher werde ich auf diese Art Vampir nicht eingehen. Es wird manchmal dem Chupacabra zugeschrieben, häufig aber eben auch nicht, weil er die auch noch irgendwie angefressen hat. Was ist aber die Weiterentwicklung vom klassischen 90s Retro-Chupacabra? Der moderne Chupacabra. Er tauchte ab dem Jahr 2000 vermehrt auf. Seitdem wird einfach jeder unidentifizierbare Tierkadaver erstmal als Chupacabra bezeichnet. Die Geschichte des modernen Chupacabras finde ich aber eher traurig als spannend. Daher werde ich es kurz noch erwähnen, damit ihr die gesamte Story habt. Aber ich bleibe Fan des Retro-Chupacabras. Der moderne Chupacabra sieht angeblich aus wie ein nackter Kojote. Weil er es ist. Es gibt sehr viele angebliche Sichtungen, Videos und so weiter. Ich zeig dir mal kurz eines von dem gefangenen Chupacabra-Baby. Mhm. Weil ich meine, wenn man schon ein Wesen hat, aber das ist viel, viel kleiner als das, was man beschrieben hat, hängt man halt ein Baby dran.
Naja, und
schon gucken, hat man Dirty Dancing.
Nein, Leute gucken einfach Baby viel lieber an, also Babys im Allgemeinen. Tierbabys, Menschenbabys nicht unbedingt, aber Tierbabys sind sehr beliebt.
Aha, du meinst, ich könnte irgendwie die Leute dazu bringen, eher Yeti-Baby-Video.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das
boomt. Mottenmann-Baby.
Ja.
Motti.
Oh, gibt's das?
Das wäre sweet.
Das möchte ich das auch gern sehen.
Ja. So, wir gucken uns kurz das Video an. Ich mach mal eben den Ton aus, damit wir hier kein Copyright-Infringement haben. Da siehst du's. Was ist das? Es sitzt in einem Käfig.
Aber es hat Klauen.
Es hat Klauen.
Es ist ein Bär.
Ja, natürlich. Das ist ein nackter Bär. Ja, wir hören auf, das zu gucken. Das ist schlimm. Das ist einfach nur schlimm. Es ist einfach nur ein Malaienbär ohne Fell. Auf der Website werde ich euch nochmal einen Link hier zum Wikipedia-Artikel des eigentlichen Bären und natürlich auch der Videos stellen. Aber da werdet ihr sehen, es ist einfach ein Bär ohne Fell. Und jetzt mal for real, die haben hier natürlich einen richtigen Chupacabra beim Laufen gefilmt. Zeig ich dir auch. Okay, da erzählt jetzt erstmal der Moderator irgendwas. Dann hält einer so einen Kopf hoch. Was ist das?
Das ist ein Hund.
Ja, natürlich. Und was ist das?
Auch ein Hund oder ein Dingo.
Na, natürlich. Aber es hat halt keine Haare. Muss ein Chupacabra sein.
Auf jeden Fall.
Ich kann doch nicht jeden Anfang 40-jährigen Mann, dem die Haare ausgehen, als Chupacabra bezeichnen.
Denn vor allen Dingen, also ich meine, das ist eindeutig ein Hund oder ein Dingo. Das hat nichts mehr mit dieser Figur und dem zu tun, was wir eben gesehen haben. Also auf zwei Beinen.
Ja, deswegen, Moment, deswegen ja aber auch die moderne Variante. Ab dem Jahr 2000 gab es wieder vermehrt diese ausgesaugten Tiere. Und dann haben Leute behauptet, sie haben den Chupacabra gesehen. Und es war einfach nur dieser nackte Kojote oder Hund, verdammt nochmal.
Ja, und vor allen Dingen, also ich meine, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Warum sollte der Chupacabra an sich zurückentwickeln? Also, wenn man von demselben Wesen ausgeht, warum sollte es wieder auf vier Beinen laufen? Warum sollte es auf einmal keine Finger mehr haben? Also so, das hat doch einfach überhaupt nichts mehr miteinander zu tun.
Nee, aber diese Version hat sich so ein bisschen durchgesetzt.
Okay.
Und ich meine, ich kann die Leute hören so, aber, die Chupacabras sind doch nackt und haben graue Haut. Das würde ja nicht zu einem Hund oder so passen. Mhm. Ja, nee, das ist, weil die armen Tiere krank sind. Die haben Räude. Das ist die Tierform dessen, was wir Krätze nennen. Kleine Milben, und da haben wir auch unseren Bogen zu den Parasiten von vorhin, graben sich unter die Haut und verursachen so einen Juckreiz, dass man sich das Fell abkratzt oder abputzt und die Haut vom Kratzen und Beißen ganz wund wird. Schreitet die Krankheit weiter fort, verdickt sich die Haut, wird grau, es wachsen keine Haare mehr. Hm. Und man hat einen modernen, kahlen, grauen Hunde-Chupacabra vor sich. Das mit der Krätze finde ich daran übrigens ist einfach die unheimlichste Tatsache von diesen kranken Wildhund-Sichtungen. Mhm. Aber kommen wir noch mal zu einer amüsanteren Sache jetzt so zum Ende. Der Chupacabra als Ausrede.
Mhm.
Johnny Depp bat 2015 öffentlich um Verzeihung für einen verpassten Interviewtermin in Tokio und erklärte, dass er am Tag zuvor stundenlang mit einem Chupacabra gekämpft habe, den er wohl in seinem Koffer mitgebracht hatte. Okay. Danach warf er ihn laut eigener Aussage aus dem Fenster.
Okay. Okay. Logisch.
Gibt's auch ein Video von. Also nicht vom Kampf, aber ich meine, manche sagen, das war kein Chupacabra, das war Amber Heard, aber gut.
Na, aber es ist einfach schon ziemlich lustig, stundenlang. Oh, ich muss schon wieder stundenlang mit dem Chupacabra kämpfen.
Was so passiert, ne?
Mhm.
Ja.
Klar, im Koffer, aus den USA, nach Tokio.
Und damit beenden wir das Thema Chupacabra und kommen am Schluss zur neuen Kategorie. True oder Schmu? Amelie, Du musst entscheiden. Gibt es den Chupacabra? Ist es true? Oder bist du der Meinung, es sei schmoo?
Oh, muss ich jetzt 1, 2 oder hüpfen oder sowas?
1, 2 oder 3.
Dann ist es vorbei. Ich sag, es ist schmoo. Ich glaube, es gibt keinen Chupacabra.
Ketzer!
Ich glaube, das sind zumindest auf jeden Fall die zweite Variante. Arme Wesen mit schlimmen Hauterkrankungen und so ein bisschen mediengeilen Menschen, die das ausnutzen.
Johnny Depp.
Auch Leute, die nach Ausreden suchen, warum sie morgens nicht aus dem Bett kommen.
Johnny Depp.
Und das erste, ja, weiß ich nicht. Das ist mir noch nicht so ganz schlüssig, ehrlich gesagt. Also ich glaube ihr diese Ausrede mit dem, ich kenne den Film ja eigentlich gar nicht und ich habe mir den später dann ausgeliehen.
Na, sie sagt es ja auch gar nicht so, ne? Sie sagt nicht, ach, ich habe, also sie nutzt das nicht als Argumentation. Das ist jetzt meine Verteidigung.
Sie macht das geschickt. Also wenn sie es zu sehr verteidigen würde, dann würde man ja unterstellen, dass sie das als Ausrede benutzt. Ich glaube, wenn sie das so ganz beiläufig erwähnt, du musst noch viel lernen, Franziska.
Ja.
Aber ganz klar, ich sage es schmoo.
Ja.
Was sagst du?
Schmoo. Sorry, es ist schmoo. Wer hockt sich dahin und schaut nach dem Pimmelchen vom Chupacabra?
Mhm.
Das war für mich und die Rasierer-Story.
Ja, 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 das ist auch, ich meine,
dass es Leute gibt, die komisch aussehen und nach Schwefel stinken, ja, ich fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist mir wohl bewusst. Ja. Aber alles andere.
Und vor allen Dingen, also das mit dem Rasieren, zum Beispiel, wenn man dann irgendwie gesagt hätte, ja, es nimmt seine Finger, seine Krallen und entfernt die Haare zum Beispiel. Also so, dann, ich habe...
Wenn es so Chupacabra mit den Rasierklingenhänden wäre, da sind wir wieder bei Johnny Depp.
Oh, oh, sehr gut. Ja, nein, aber also das macht es halt einfach unlogisch. Und ja, ich glaube auch, dass diese 2-minütige Sichtung... weiß ich nicht, wenn ich so ein Wesen sehe.
Woher
sehen würde,
weiß man, dass es 2 Minuten waren? Wenn man aufgeregt ist, hat man gar kein Zeitgefühl.
Ja, und ich würde vor allen Dingen, ich würde weglaufen wahrscheinlich.
Ja, ja.
Ich würde gucken, dass ich mich aus dem Staub mache und in Sicherheit bringe, egal wie groß oder klein oder haarig oder nicht haarig das Viech ist. Ich würde abhauen, ganz schnell. Naja, ich bleib dabei. Schmuh.
Aber dann sind wir heute bei einem eindeutigen Schmuh.
Ja.
Wenn auch ihr, liebe Zuhörenden, eure Meinung kundtun wollt, geht auf den Unheimlich-Podcast-Account bei Insta und stimmt in der Story bzw. dem Highlight dafür ab. Ich bin gespannt. So.
Ich auch. Passt auf eure Ziegen auf. Ciao.
Es folgen die Outtakes.
Ich werde mir ab jetzt nie wieder den Hals rasieren.
So du, viel Moment, du rasierst dir den Hals? Willst du mir was sagen?
Nein, man hat so
Werwolfenie?
Ich habe kein Instagram. Ist das nicht unheimlich? Man sieht meinen Zwinkern nicht.
Du darfst erst reden, wenn ich dich vorgestellt habe, du Vollidiot.
Cut!
Ist das das Ende?
Nun, jein. Die Episode ist vorbei, aber geh doch auf www.unheimlichpodcast.de, um dir Bilder zur Episode anzusehen. Schreib mir dort gleich eine Mail mit deinen eigenen mysteriösen Erlebnissen oder schlag ein unheimliches Thema vor, dem ich unbedingt auf den Grund gehen sollte. Wenn du einen Kommentar und eine Bewertung bei iTunes oder dem Podcatcher deiner Wahl hinterlässt, würde mich das wirklich freuen. Spukige Grüße. Wir hören uns.